Deutschland wird von einer Frau geführt. Wir haben die Frauenquote in den DAX-Konzernen und überall heißt es, bitte mehr Frauen in die Führungsriegen. Der Wunsch dahinter ist nicht nur Gleichberechtigung, sondern auch die Idee, dass Frauen andere Führungsqualitäten mitbringen als Männer. Ob das tatsächlich so ist, hat ein Team der Uni Hohenheim und der German Graduate School of Management and Law untersucht, um die Professorin Marion Büttgen. Frau Büttgen, einmal gibt es ja dieses Vorurteil, dass Frauen einen eher weichen, also vielleicht sehr kooperativen Führungsstil haben. Und dann wieder das andere Vorurteil genau in die andere Richtung, dass Frauen, die an die Spitze kommen, besonders rücksichtslos und narzisstisch sind, um in dieser, naja, ich nenne es mal Männerwelt bestehen zu können. Hat sich eines dieser Vorurteile in Ihrer Studie bestätigt?
Also eigentlich liegen unsere Ergebnisse ziemlich genau dazwischen. Also wir haben herausgefunden, dass die Frauen und Männer in Führungsetagen eigentlich sehr ähnlich gestrickt sind. Es gibt gewisse Unterschiede bei einzelnen Dimensionen, die wir untersucht haben, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass Männer und Frauen auf hoher Führungsebene wirklich sehr, sehr ähnlich eigentlich ticken.
Und wie?
Also sie haben relativ hohe Ausprägungen im Vergleich zu den bisher uns vorliegenden Ausprägungen im Bereich der sogenannten dunklen Triade. Sie hatten das schon mal angesprochen, die sogenannten dunklen Eigenschaften. Dazu gehören Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie. Da haben Sie sowohl die Frauen als auch die Männer eher überdurchschnittliche Ausprägungen im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung. Interessanterweise auch im Bereich von Gewissenhaftigkeit. Also die Führungskräfte sind gewissenhafter als die Durchschnittsbevölkerung. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel in der Frage, ob sie extrovertiert sind, schneiden sie eher durchschnittlich ab. Sie sind allerdings auch deutlich emotional stabiler als die Durchschnittsbevölkerung. Und da sind eigentlich auch Frauen und Männer, wie gesagt, also sehr, sehr ähnlich. Wo sie sich unterscheiden, interessanterweise gemäß unserer Studie, ist im Bereich der Verträglichkeit. Da haben die Frauen eher schlechter in Anführungsstrichen abgeschnitten. Also sie haben sich als unverträglicher erwiesen als die Männer. Und ein zweites Ergebnis, wo sie sich etwas unterscheiden, ist im Bereich der Extrovertiertheit. Also Frauen sind etwas extrovertierter als Männer in der Führungsebene und sie sind offener für Neues. Also das heißt, sie lösen sich eher von etablierten Denkschemata, sie sind kreativer, sie sind auch offener für Emotionen. Also da unterscheiden sie sich positiv von den Männern. Oder ich sag mal, da sind sie stärker ausgeprägt.
Okay, das waren jetzt schon sehr viele Eigenschaften. Vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz darauf zurück, wie in Ihrer Studie Führungskraft definiert ist. Also ist das schon jemand, der nur Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter ist? Oder muss man da wirklich im Vorstand einer großen Firma oder Leiter oder Besitzer einer Firma sein, um an dieser Studie teilnehmen zu dürfen, die Sie da durchgeführt haben?
Also wir haben in unserer Stichprobe primär wirklich gehobene Führungsebene, also nicht das sogenannte Mittelmanagement. Also wir haben Vorstandsmitglieder, wir haben Geschäftsführer, wir haben teilweise auch die Leiter von Unternehmen, also Eigentümer von Unternehmen. Aber der Schwerpunkt ist wirklich bei den sozusagen angestellten Führungskräften im Bereich der Top-Ebene, also Vorstände und Geschäftsführer. Also Mittelmanagement haben wir nicht dort mit einbezogen.
Und Ihre Versuchspersonen haben ja einen Online-Fragebogen ausgefüllt. Wie haben Sie da so Eigenschaften, wie Sie sagten es eben, Narzissmus, Machtwillen und Psychopathie abgefragt?
Also es gibt in etablierten Persönlichkeits, sage ich mal, Messinstrumenten, da gibt es Skalen, die zugänglich sind. Speziell jetzt für diese eher dunkleren Eigenschaften, wie sie auch bezeichnet werden, sind die noch nicht so etabliert. Wir haben da kooperiert mit einem Psychologen bei uns an der Universität und der hat ein eigenes sogenanntes Inventar, so nennt sich das bei den Psychologen, entwickelt zur Messung dieser sogenannten dunklen Triade. Und da sind also mehrere einzelne Aussagen formuliert zu diesen, also die gedanklich quasi in diesem Messinstrument diesen Dimensionen Narzissmus, Psychopathie und Machiavellismus zugeordnet sind. Und die Probanden geben dann auf einer Skala von zum Beispiel 1 bis 7 ihre Zustimmung zu einer bestimmten Aussage an.
Haben Sie ein Beispiel vielleicht?
Ja, zum Beispiel bei Narzissmus wäre so eine Aussage, es ist sehr befriedigend, anderen sagen zu können, was sie tun sollen. Oder ich finde noch eine andere Aussage, die macht auch deutlich aus meiner Sicht, dass das schon relativ extrem formulierte Statements auch sind. Es mag unbescheiden klingen, aber meine geistige Überlegenheit gegenüber meinen Kollegen ist offensichtlich. Da wird schon relativ deutlich, also das ist nicht sehr gemäßigt formuliert, sondern das ist schon sind schon deutlich formulierte Aussagen.
Ja, Sie sagten vorhin schon, dass viele Frauen eher noch extremer darin sind, als Männer ihren Willen durchzusetzen. Ja. Muss man das als so eine Art Überkompensation verstehen?
Also man könnte das so auslegen, also das ist so diese Dimension der Verträglichkeit, die im Prinzip abprüft, inwieweit jemand oder abfragt, inwieweit jemand eher kompromissbereit, eher auf Konsenslösungen ausgerichtet ist oder eher durchaus konfliktorientiert oder eben auch dahingehend ausgeprägt ist, dass er versucht, den eigenen Kopf eben sehr, sage ich jetzt mal, sehr massiv durchzusetzen. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass das ein Ergebnis des vielleicht, sagen wir mal, etwas schwereren Weges von Frauen ist, in diese Position hineinzukommen. Also das könnte man als in gewisser Weise Überkompensation bezeichnen oder eben als das besondere Bestreben in den Bereichen, in denen man als Führungskraft ausgeprägt sein muss, eben noch stärker ausgeprägt zu sein. Um von diesen typisch vielleicht auch weiblichen Stereotypen ja wegzukommen, die in der Bevölkerung durchaus ja noch nach wie vor existieren.
Sie sprachen eben schon den schwierigeren Weg an, den Frauen zu gehen haben, wenn sie in so eine Position möchten. Und daran anschließend war ja ein weiteres Ergebnis Ihrer Studie, dass Frauen in Führungspositionen seltener als ihre männlichen Kollegen einen Partner oder Kinder hatten. Liegt das daran, dass es für Frauen immer noch schwieriger ist, als für Männer Familie und Beruf zu vereinbaren? Oder liegt es vielleicht eher daran, dass Frauen, die so eine Machtposition anstreben und eher narzisstisch veranlagt sind, vielleicht gar keine Beziehung oder keine Kinder wollen?
Das ist eine aus meiner Sicht sehr gute Frage. Also ich kann die nicht ganz klar beantworten. Ich denke, beides ist möglich, dass es ein bestimmter Frauentyp ist, der in diese Position strebt und der vielleicht eben dann auch durchaus bewusst die anderen Lebensbereiche hinten anstellt. Ich halte es aber auch durchaus für möglich, dass einfach dadurch, dass eben die Rolle der Frau in der Familie klassischerweise noch etwas ausgeprägter ist als die des Mannes, vielleicht dann Frauen auch das als eine Art Opfer eingehen, um dann in diese Position zu kommen. Und das ist schon etwas, was man sehr häufig auch hört, wenn man mit Personalverantwortlichen spricht, dass Frauen hier häufiger Abstriche machen müssen, was eben diese Vereinbarkeit mit Familie und Beruf angeht als Männer. Weil das ein klassischere Modell dann doch eben das ist, was noch etwas verbreiteter ist.
Wenn wir jetzt mal so in Richtung Folgen dieser Studie gehen würden, wenn man davon ausgeht, dass Unternehmen sich wünschen, wir möchten mehr Frauen in Führungspositionen, um vielleicht auch eine andere Führungskultur zu schaffen. Aber offensichtlich geht das ja nach hinten los, wenn die Frauen, die in die Führungspositionen kommen, ja sich gar nicht irgendwie kommunikativer oder partizipativer verhalten. Was müsste sich denn ändern, damit mehr Frauen, die eben diesen, nennen wir ihn mal, weicheren Führungsstil pflegen, in die Führungsetage kommen könnten?
Ja, also ich sag mal, der etwas schwierigere Weg ist vielleicht und der auch etwas langwierigere Weg ist, dass sich vielleicht gewisse stereotype Vorstellungen ändern müssen. Also es ist nach wie vor so, dass man in der Bevölkerung Frauen bestimmte Eigenschaften zuordnen und Männern etwas andere, also die etwas härteren Merkmale, die eben wir auch untersucht haben, werden klassischerweise in diesen Stereotypen eher Männern zugeordnet, Frauen eher weniger. Sie werden gleichzeitig aber auch eher den Führungskräften oder in Führungspositionen zugeordnet. Und damit haben Frauen eigentlich ein doppeltes Problem. Wenn sie, sage ich mal, als Frau auftreten, sagt man, sie sind keine geeignete Führungskraft. Wenn sie aber diese Eigenschaften mitbringen, sagt man, sie sind keine Frau. Und insofern muss man wahrscheinlich von diesen klassischen Stereotypen, die für Führungskräfte in Verbindung mit Männern vorliegen, ein Stück weit wegkommen, damit eben vielleicht auch Frauen eher in diese Positionen hineinkommen, die etwas stärker diesen entweder weiblichen Stereotypen entsprechen oder die weiblichen Stereotypen müssen einfach ein Stück weit geändert werden. Aber wir haben schon festgestellt, dass wenn wir unsere Ergebnisse mit vorhandenen Ergebnissen aus der Gesamtbevölkerung vergleichen, eben ein Unterschied besteht in den Eigenschaften von weiblichen Führungskräften und den, sag mal, Eigenschaften von Frauen in der allgemeinen Bevölkerung. Also wird man wahrscheinlich schon von Unternehmensseite, wenn man die typischeren Frauen, sage ich jetzt mal, in die Führungsebenen bringen möchte, da auch ein Stück weit was vielleicht in der Unternehmenskultur und in den Köpfen der Leute ändern müssen. Das ist wahrscheinlich aber ein etwas langfristigerer Prozess.